Ja, guten Morgen alle zusammen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir zusammen diesen Gottesdienst feiern dürfen. Es ist nicht immer so, dass wir so eine große Jugend mit uns haben. Meistens sind das Kinder oder Erwachsene, die nicht so jung mehr sind. Wir grüßen euch, heißen euch herzlich willkommen bei uns. Schön, dass Sie uns aufgenommen habt und wir miteinander diese Zeit doch verleben durften. Hier und da dürfen wir uns doch treffen, einer den anderen helfen, unterstützen, Fragen klären, dem Herrn die Ehre dafür. Wir wollen jetzt mit unserem Gottesdienst beginnen und Bruder Paul macht jetzt die Einleitung und dann geht es mit dem Programm weiter. Bitte schön.
Ja, lasst uns vor Beginn noch einmal aufstehen nach Möglichkeit und den Herrn einladen. Allmächtiger Vater im Himmel, ich komme zu dir auch in dieser Morgenstunde und möchte dir noch einmal herzlich Danke sagen, Herr, für dieses Wochenende, für diese guten Möglichkeiten, für diese Zeit, ja, diese Gnadenzeit, die du uns schenkst, Herr. Wir danken dir für all dein Wirken, für all dein Reden, auch an diesem Wochenende. Herr, hilf, dass wir das, was gesagt worden ist, was wir gehört haben, Wort, Herr, dass wir es beherzigen, dass wir es ausleben. Danke, dass wir hier so zusammen sein dürfen heute mit den Geschwistern, Herr, mit Kindern Gottes. Danke, dass wir gemeinsam zu einer Familie gehören, Herr. Wir möchten dir Lob und Ehre dafür sagen, dass wir mit vielen Geschwistern hier auf der Welt verbunden sind, Herr, und dass wir einen Weg haben und himmelwärts streben. Ja, Herr, hilf du, schenk du Kraft, schenk du einem jeden Mut, Herr, auf diesem Weg, dass wir nicht am Ziel vorbeitreiben, sondern dass wir das Ziel immer klar vor Augen halten. Segne uns auch in diesem Gottesdienst. Amen. Amen. Ja, liebe Geschwister, alle, die wir heute hier sind, es ist für uns als Jugend auch etwas Besonderes. Ich hatte vorhin schon erwähnt, wirklich in der Geschichte unserer Jugend wüsste ich nie, habe ich mich zurückerinnert, dass wir jemals mal so in so einer Gemeinschaft zusammen gewesen sind. Ja, die Jugend mit Eltern, mit Kindern, mit eingeschränkten Personen auch. Dem Herrn sei Dank, dass das heute möglich ist und wir ja erwarten auch den Segen Gottes in diesem Gottesdienst und ich denke auch für unsere Jugend wird es etwas Besonderes sein. Ich möchte uns ein Wort lesen zum Anfang aus 1. Johannes Kapitel 3, einige Verse. 1. Johannes Kapitel 3. Lass uns einmal hinhören, welche wunderbaren Worte der Apostel Johannes hier niedergeschrieben hat. 1. Johannes Kapitel 3, Abvers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Liebe Geschwister, liebe Versammelten, liebe Kinder, ist das nicht ein wunderbarer Ausruf hier? Mich bewegte wirklich dieses Wort, das hier niedergeschrieben ist. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Ja, alle, die wir heute hier sind, können wir das in unserem Leben erkennen, dass Gott dich persönlich liebt? Du darfst das wissen, Gott liebt dich von ganzem Herzen, jeder, der heute hier ist. Der Prediger Spurgeon, der erzählt einmal von einem gläubigen Freund, den er hatte, der ein Haus gebaut hatte. Und dieser Freund hatte jetzt so eine Wetterfahne auf seinem Dach angebracht und auf dieser Fahne stand, Gott ist die Liebe. Und als Spurgeon dann danach fragte, was es damit auf sich hätte, mit dieser Fahne, mit dieser Schrift dort drauf, dann sagte dieser Freund, das soll mir sagen, Gott ist und bleibt die Liebe, woher der Wind auch wehen mag. Mögen auch wir das so festhalten, liebe Geschwister, wie der Wind auch weht, welche Stürme, welche Winde, welche Probleme, was in unserem Leben auch auftauchen mag, Gott ist und bleibt die Liebe. egal woher der Wind weht. Ja, Gott liebt auch dich. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Hat er nicht viel für uns getan? Hat er uns nicht viel geschenkt? Wenn wir über dieses Wochenende alleine nachdenken, ist es nicht wunderbar, was Gott uns für eine segensreiche Zeit hier geschenkt hat? Hat er uns nicht am Leben erhalten bis hierhin? Hat er nicht viel in unserem Leben bewirkt? Ich dachte an dieses Wort auch, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Erkennen wir das noch alle in unserem Leben? Ich denke, wenn wir auf einem Erntedankfest sind, dann können wir das wirklich schmecken. Wie freundlich ist der Herr? Was schenkt er uns alles an Nahrungsmitteln? Er hat wirklich viel Liebe zu uns. Wenn wir durch abgeerntete Felder gehen, dann können wir mit allen Sinnen diese herrliche Natur wahrnehmen und das, was Gott geschenkt hat. Wir können das riechen, wir können das sehen, diese Herrlichkeit. Wenn wir es wie David tun und uns mal einmal den Sternenhimmel anschauen. Ja, liebe Kinder, vielleicht habt ihr das auch schon mal gemacht, ja? Abends, wenn ihr die Sterne beobachten könnt, dass ihr mal den Sternenhimmel anschaut. Und dann sehen wir, wie groß, wie allmächtig dieser Gott ist. Und wir erkennen, welch eine Liebe er uns erwiesen hat. Aber, liebe Zuhörer, nicht nur das, sondern vor allen Dingen, wie es hier stand, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Wie herrlich, wenn wir heute sagen können, ja, auch ich darf ein Kind Gottes sein. Welch eine Liebe, herausgenommen von vielen anderen Menschen, die das heute nicht sagen können. Aber wenn du heute sagen kannst, ich darf sein Kind sein, welch eine Liebe hat er uns erwiesen. Und nicht nur das, hier steht, wir sollen ihm gleich sein. Eines Tages sollen wir ihm gleich sein. Liebe Geschwister, viele sind auch heute hier, viele Kinder auch mit Einschränkungen, mit bestimmten Behinderungen vielleicht. Aber eines Tages sollen wir als Kinder Gottes ihm gleich werden. Und ich darf euch was sagen, wir haben auch manche Jugendliche, die auch größere Probleme haben, auch gesundheitliche. Man sieht es den Jugendlichen oft nicht an, aber auch manche unter uns haben schwere Operationen hinter sich und haben auch Probleme, die man vielleicht äußerlich nicht sieht, aber die langfristig sind, die sich lange hinziehen, wo man vielleicht ein ganzes Leben etwas von haben wird, wo man immer wieder auch leiden muss, vielleicht auch mal Schmerzen hat, Einschränkungen hat. Aber uns ist dieses Wort gegeben, wir werden ihm gleich sein. Es heißt in Philipper Kapitel 3, in Vers 21, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen wird. Auch in dieser Hinsicht, ja, seht, welch eine Liebe. Der Herr will uns ihm gleich machen. So gesund, so schön, er will uns ihm gleich machen. Wunderbar, welche Liebe dieser Herr zu uns hat. Und ich denke, wir könnten hier lange darüber reden, was Gott in meinem und in deinem Leben schon alles bewirkt hat, wo wir seine Liebe wirklich sehen. Aber hier ist noch eine Aufgabe auch enthalten und dann wollen wir auch ins Gebet gehen. Es heißt hier noch, und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Liebe Geschwister, viele von uns, wir dürfen Kinder Gottes sein. Wir sehen Gottes Liebe in unserem Leben. Aber es heißt hier, wir sollen uns auch reinigen. Wenn wir diese Hoffnung auf ihn haben, dass er uns einmal verwandeln wird, einen neuen Körper schenken wird, so sollen wir uns hier auf der Erde reinigen. Ich hörte mal so einen Vergleich und ich fand das sehr, sehr treffend und so ansprechend, dass wir als Kinder Gottes, es sollte uns nicht zu viel sein, Buße zu tun, uns zu reinigen. Wisst ihr, das Auge, unser Auge ist ja eigentlich sauber, ja? Aber wisst ihr, das Auge, das reinigt sich jeden Tag. Mit jedem Mal, wenn wir die Augen schließen, so fließt da Tränenflüssigkeit. Ja, und wenn wir morgens aufwachen, so müssen wir oft den Dreck aus dem Auge tun, ja? Den Sand, der sich hier, ich beschreibe das mal so, der sich vor dem Auge gesammelt hat, ja? Das Auge, es reinigt sich immer wieder. Und so sollte das in unserem Leben als Kinder Gottes sein. Wenn wir merken, da hat sich etwas eingeschlichen. Wir haben irgendwo gesündigt, wir sind gefallen. Wir dürfen uns reinigen, wie das Auge das jeden Tag tut. Der segne uns darin, er segne uns heute in diesem Gottesdienst. Amen. Vielleicht möchten noch zwei, drei in kurzen Gebeten vielleicht beten und dann beten wir noch zusammen. Lasst uns dazu aufstehen, nach Möglichkeit.
Ich weiß nicht, wie es bei euch in Lübeck zugeht im Gottesdienst. Wahrscheinlich ist also ziemlich strukturiert alles. Bei uns ist es ziemlich so, dass wir sehr viele freie Beiträge haben. Das wird für euch etwas ungewöhnlich sein, aber ich denke, das wird zum Segen dienen. Und das werden wir miteinander auch erleben, weil wir haben mehrere Beiträge. Die Geschwister haben sich vorbereitet, die wollen die Beiträge zu Gottes Ehre bringen. Ich werde die nach und nach vermelden, dass die Geschwister kommen. Die Jugend von Lübeck kommt auch noch dran. Habt keine Angst. Ihr werdet auch euer Beitrag loswerden. Wir fangen jetzt an mit Bruder Nikolai Kamenev, hat einen Beitrag. Danach kommt Schwester Olga Broa mit ihrem Gedicht. Bitte schön.
Liebe Geschwister, liebe Jugendliche und Kinder, der Herr hat uns diese Gemeinschaft heute geschenkt. Und wir danken ihm dafür. Ich möchte erstmal vor meinem Beitrag einen Vers aus dem Psalm 68, Vers 20 lesen. Diesen Vers haben wir schon gehört bei der Begrüßung vor zwei Tagen schon. Und gestern hat auch der Bruder Janssen auch diesen Vers gelesen. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, er aber hilft uns auch. Die Menschen, welche gesunde Kinder haben, können die Sorgen, welche die Eltern mit den behinderten Kindern haben, nicht, also die können das nicht verstehen. Natürlich können sie uns mithelfen oder helfen und uns ermutigen. Doch richtig helfen können sie uns nicht, weil sie ihre eigenen Grenzen und ihre eigenen Schwächen haben. Aber wir haben den Herrn, welcher jedes körperlich oder geistig eingeschränktes Kind kennt, weil er sein Schöpfer ist und er weiß auch, warum dieses Kind so geboren wurde. Wir kennen mit euch die Bibelgeschichte oder Geschichte aus der Bibel, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 9, wo Jesus einen Blindgeborenen geheilt hat. Als seine Jünger ihn fragten, wer hat gesündigt, diese oder seine Eltern, dass er ist blind geboren, antwortete Jesus, es hat weder diese gesündigt noch seine Eltern, sondern dass die Werke Gottes offenbart würden an ihm, lesen wir im dritten Vers. In der Zeitschrift Zuversicht, welche gestern schon angekündigt wurde, vom Jahre 24, habe ich ein Zeugnis von Bruder Jeremenka aus Russland gelesen. In seiner Familie wurden zwei behinderte Jungs geboren. Der Bruder stellte damals die Frage, Herr, warum? Doch im Laufe der Zeit hat er verstanden, dass die Gotteswege höher als seine Wege sind. Und jetzt stellt er den Herrn eine andere Frage. Herr, wozu machst du es? Am Ende seiner Artikel schreibt er Folgendes. Möge der Herr uns allen seine Gnade zuteil werden lassen, dass wir seine Pläne annehmen. Ich glaube, Geschwister, dass Gott mit jedem Menschen seinen besonderen Plan hat, auch mit unseren körperlich und geistig eingeschränkten Kindern. Wir sind mit unseren Kindern in den starken Hand unseres Herrn Jesus Christus. Und wir haben von ihm die Aufgabe, in den Herzen unserer besonderen Kinder die Sehnsucht nach Gott, nach Jesus und nach dem Himmel zu wegen. Gestern haben wir davon auch gehört. In derselben Zeit schrieb Zuversicht, steht auch geschrieben, die Leiden und Umstände der irdischen Welt sind zeitlich. Aber Jesus Christus gibt eine Zuversicht und Hoffnung auf eine herrliche Zukunft. In der Welt sieht es anders aus. Ein aktuelles Beispiel. Ungefähr vor 2 Monaten war ich auf einer Betreuerversammlung in Bethel. Es wurde uns berichtet, dass heutzutage viele junge Menschen psychisch krank sind. Das sind die Folgen der Isolation zu der Corona-Zeit. Diesen Menschen kann momentan keine Einrichtung helfen. Die Stiftung Bethel kann ihnen auch keine Hilfe erweisen. Wie froh und dankbar müssen wir unserem Herrn sein, dass er uns und unsere Kinder von diesem Problem bewahrt. Auch in dieser schweren Corona-Zeit hatten wir mit euch präsent Gottesdienste. Wir hatten eine lebendige Gemeinschaft mit unserem Retter und Gott. Viele weltliche Menschen kennen Heiland nicht oder keinen Heiland. Auch viele von ihnen hören kein Wort Gottes. Diejenigen aber, welche das hören, wollen ihm nicht folgen und leben in ihren Sünden. Sie gehen ihre eigene verderbliche Wege. Geschwister, wir leben mit euch unter solchen Menschen. Und der Herr will, dass wir ihnen von seiner Liebe in Jesus Christus erzählen und von seinem kommenden Gericht warnen. Sie sind unsere Ernte heute. Wir sind die Arbeiter im Garten des Herrn, auch mit unseren behinderten Kindern. Wir können für unsere ungläubigen Menschen auch beten. Aber unsere persönliche Evangelisation wird auch gefragt. Nicht oft, aber manchmal gebe ich meinem Sohn einige christliche Schriften, zum Beispiel das Buch Jesus, unser Schicksal oder ein Evangelium. Er gibt das die anderen Menschen weiter und die lehnen ihn nicht ab. Also die nehmen also viel mehr als von mir oder von einem gesunden Mensch. Ich habe mit Bruder Andreas gesprochen, ich hatte einen Vorschlag, dass wir nicht dieses Wochenende, sondern irgendwann im Sommer auch zusammen mit euch einen Ausflug in nahegelegene Stadt machen. Diejenigen, die das wollen, mitmachen, wir können für eine Stunde hinfahren und dann da können wir unseren Kindern die Schriften oder Evangelien verteilen. Und das wird auch unsere Evangelisation. Liebe Jugend, ich möchte euch auch zurufen, das zu tun. Das ist ganz wichtig, zum Beispiel nach Warburg zu fahren. Es ist manchmal nicht einfach, aber wir können darum beten und der Herr kann uns die Wege freigeben. Geschwister, jede Evangelisation bringt Kraft und Mut. Das können wir mit euch erleben. Und ich möchte auch den jungen Geschwistern sagen, Geschwister, wir leben in der letzten Zeit. Und wir wissen, dass in der letzten Zeit viele Menschen von Glauben abfallen. Aber wir haben den Heiland, wir haben sein Wort und er will, dass wir auch sein Wort weitertragen und den Menschen von ihm erzählen. Lass uns auch in diesem nach dem Wort Gottes zu tun. Also Bruder, Pastor Wilhelm Busch hatte auch gesagt, dass die wichtigste Aufgabe eines Christen oder einer Gemeinde ist nicht die Gottesdienste, nicht unsere Zusammenkunft, aber unsere Evangelisation. Gott segne uns in dem Amen.
Бог для нас, Бог во спасение. Псалом 67:21. Я с трепетом, с большим благоговением и замиранием сердца говорю о дне, в котором будет восхищение, о встрече с Господом лицом к лицу. Я верю, скоро этот день настанет, и голову свою я восклоню, и на земле меня Он не оставит, а заберет в небесную страну, где вместо солнца Иисус во славе, где ни скорби нет, ни вражды, ни мук, где Он меня от суеты избавит, там, где меня Его святые ждут. Мы будем в небесах невестой Агнца, и там Господь уже готовит пир. Нам главное к земле не привязаться и для себя распять весь этот мир. Ведь Он придет, как вор приходит ночью, когда Его хозяин и не ждет. Тогда откроется уже воочию, кто небесами, кто землей живет. И двое будут спать в одной постели, но заберет Господь лишь одного. И двое в поле, но и их разделит, и заберет, кто всей душой его. А на земле останутся в смятении все те, кто не умеет побеждать, все те, кто посещений проглядели и нравится, кому духовно спать. И это страшный день великой скорби. Несчастен тот, кто будет на земле. Его отныне ждет лишь только горе, и будет он искать погибели себе. Смерть заберется, ее не будет, и только страх и ужасы везде. О, бедные, беспомощные люди, они покоя не найдут нигде. Поэтому, друзья, я призываю, пока не поздно выбросить хандру, скорее встать под боевое знамя и, побеждая, объявить войну. Всему тому, что бодрствовать лишает, депрессии, уныние, греху, что нас от Царства Божье отвлекает, что вызывает в нас вину. Аминь.
Ich glaube, die meisten haben das nicht verstanden, oder? Kurz zum Gedicht. Das Gedicht handelt darum, dass wir als Kinder Gottes, wir glauben und diesem Glauben leben wir, dass wir einmal im Himmel sein werden. Und da ist schon alles bereit für uns. Die Wohnungen sind bereit, sagt das Wort Gottes. Wir dürfen uns selbst auf dieser Erde bereit machen zu diesem herrlichen, wunderbaren Augenblick. Das Wort Gottes sagt, wo zwei in dem Feld sein werden, einer wird genommen, einer wird zurückgelassen. Und darum geht das Gedicht. Das Gedicht sagt, solange noch die Zeit da ist, mache dich bereit, mache dich auf und sei ein Kind Gottes, das mit Freude das die Zukunft des Herrn erwartet. Jetzt hören wir ein Musikstück und das Lied, das ich jetzt verteilt habe, das werden wir jetzt zusammen singen. Lukas wird das gleich spielen. Und kurz zu Lukas. Lukas ist jetzt für eine bestimmte Schule, für eine zweijährige Ausbildung, die vor ihm liegt. Und das Gebet, Gebetsanliegen für uns, auch für ihn zu beten, weil er kommt jetzt aus seiner Umgebung, aus seiner Familie raus, praktisch in die Welt hinein. Und wir als gesunde Menschen, wir haben selbst ganz oft Hemmungen, wenn wir in der Welt sind, mit den Menschen der Welt zu reden, für sie ein Vorbild zu sein. Desto mehr die Kinder, die etwas eingeschränkt sind, die besonders sind. Lass uns für Lukas beten, dass Lukas da wirklich zum Segen ist, auch das nicht mitmacht, was die Welt bietet. Weil die Welt bietet schon vieles, auch gerade bei solchen Kindern in den Werkstätten, wo sie dann zusammen sind, gibt es auch manche Herausforderungen, die Kinder überstehen müssen. Lass uns für Lukas beten, dass er zum Segen ist, dass er diese Zeit übersteht. wirklich mit Hilfe Gottes auch diese Lehre, die vor ihm liegt, auch besteht oder macht. Bitte schön, Lukas, komm mit dem Musikstück. Ich denke, jemand von den Brüdern kann das Lied wahrscheinlich einleiten, oder? Wir singen dann 4 Verse, gut? Und Lukas spielt. Ich denke, das wäre für uns alle gut, auch für euch, liebe Jugend, dass ihr doch etwas mehr von dieser Arbeit erfährt, nicht wahr? Wir haben es da hier und da begegnet, aber Bruder Simeon wird uns gleich kurz den Einblick geben, was wir eigentlich machen, wie wir diesen Dienst tun. Das wird jetzt nicht nur über die Elke-Gruppe sein, sondern auch allgemein über den Dienst unter den Menschen mit Behinderung. Bitte schön, Simeon. Nach dem Beitrag von Simeon kommt Familie Friesen mit dem Einspiel.
Ja, es war kurz der Gedanke, doch ein paar Sätze dazu zu sagen, was eigentlich diese Arbeit ist. Wir haben uns hier jetzt wiedergesehen, kennengelernt und dass ihr so vielleicht so ein bisschen eine Vorstellung habt, was wir eigentlich machen. An sich haben wir mit dieser Arbeit 2 Ziele. Das eine ist die Evangelisation unter Menschen mit Behinderungen. Ich denke, ihr könnt es euch vorstellen, dass von Rollstuhlfahrer zu Rollstuhlfahrer oder von Behinderten zum Behinderten kann man das Evangelium besser weitergeben. Und so hat der Herr uns auch an diesen Ort gestellt. Ich habe die Traktate leider nicht dabei, aber wir haben auch selber Traktate für diese Menschen speziell entwickelt. Wenn jemand dazu Fragen hat, können wir uns nachher gerne nochmal darüber unterhalten. Die andere Sache, die auch immer wieder in dieser Arbeit wichtig ist die Ermutigung dieser Menschen mit Behinderung. Weil ihr könnt euch das so vorstellen, jeder Mensch hat ja so ein Leistungslevel, was er so macht. Und im ganz normalen Alter geht ein Mensch mit Einschränkung grundsätzlich näher an diese Leistungsgrenze heran als wahrscheinlich die meisten anderen Menschen. Und dementsprechend kann man dann auch schneller mutlos werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Menschen mit Behinderung uns immer wieder eine Wahrheit vor Augen stellen aus Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Das ist eine Wahrheit, die wir in besonderer Weise für uns festhalten, weil wir an den guten Plan für unser Leben glauben. Und dazu haben wir verschiedene Veranstaltungen. Angefangen hat man vor mittlerweile 25 Jahren mit Treffen. Wir kommen zusammen, wir haben eine Gemeinschaft, wir essen zusammen Mittag, haben viel Austausch, viel freie Beiträge mit Zeugnissen. Meistens ist das so, dass wir zweimal im Jahr in der Nordregion, also Minden, auch Lübbecke und so weiter, ein Treffen haben im Frühling und im Herbst und dann in der Südregion. Das ist dann meistens so in der Gegend von Dierdorf, Neuwied. Jeweils ein Treffen, also dann insgesamt vier. Dazu ist dann gekommen, dass zweimal im Jahr hier eine Freizeit für die Menschen mit Behinderung stattfindet. Das ist jetzt nicht diese Freizeit. Dort sind mit Pflegern zusammen um die 180 Gäste, also das Heim ist dann komplett voll. Und zum Samstag kommen dann gerne noch Geschwister dazu. Und ein weiterer Dienst ist auch, dass wir dann mit diesem Thema in die Gemeinden fahren, auch solche Gottesdienste gestalten. Und wenn der Herr uns die Zeit verlängert, werden wir uns dort ja auch bald wiedersehen, hoffentlich. Dann mit der Zeit sind wir darauf aufmerksam geworden, dass wir auch die Eltern mitbedenken wollen von diesen Kindern, dass sie auch Ermutigung und Stärkung brauchen. Und dazu ist es dann gekommen, dass wir eben auch solche Freizeiten, besonders Bruder Andreas, Bruder Viktor, organisieren und gestalten, um dort auch den Austausch zu ermöglichen. Normalerweise war das eine Freizeit und ein Treffen im Jahr. Dieses Jahr haben wir zwei Freizeiten, weil der Herr es einfach so gelenkt hat und wir die Möglichkeit ergriffen haben. Ansonsten, wer uns gerne kennenlernen möchte, wir sind offen für jeden, wir nehmen jeden gerne auf und wir können gerne Gemeinschaft haben.
Ruths Schwester. Die 12-jährige Ruth Joda goss warmes Wasser in die Schüssel zum Geschirrspülen. Sie würde sich mit dem Abwasch beeilen müssen, weil sie sich schon bald die Sonntagskleider anziehen und für den Gottesdienst fertig machen musste.
Ich bleibe heute zu Hause mit Samuel und Miriam,
sagte Mama.
Sie sind erkältet. Willst du, dass Mary dann auch zu Hause bleibt?
Ich habe nichts dagegen, dass sie mit mir in den Gottesdienst kommt. Die paar Male, die sie mit mir gesessen hat, hat sie keine Probleme gemacht.
Also gut, Mary, komm her, ich kämme dich.
Eine halbe Stunde später rannte Ruth nach oben. Als sie an Mary vorbeikam, strich sie ihr über den Kopf. Mary war kein normales Kind, sie hatte das Down-Syndrom. Aber ungeachtet dessen liebte Ruth ihre Schwester. Mary nahm einen ganz besonderen Platz im Leben der ganzen Familie ein. Als Ruth wieder nach unten kam, war Mary schon fertig zum Gehen. Sie war immer rechtzeitig fertig. Mary konnte sich selbst anziehen und obwohl sie in mancher Hinsicht zurückgeblieben war, verstand sie manches. Doch gerade deshalb, weil sie manches aber lange nicht verstand, war ihr Leben manches Mal ein echtes Rätsel für sie. Ruth nahm Marys Hand und zusammen traten sie hinaus. Vater und die anderen Kinder waren schon dabei, sich in den Wagen zu setzen. Es schneite stark.
Wir müssen uns beeilen.
Als Ruth bei Ben Halers Haus ankam, stieg Ruth zuerst aus, gefolgt von Mary. Die anderen Kinder blieben beim Vater. Ruth führte sie gewohnt, da sie die Älteste war. Sie fragte sich manchmal, wie es wäre, eine Schwester oder einen Bruder in ihrem Alter zu haben. Mary war 2 Jahre jünger. Danach kam Paul mit 8 Jahren und danach die kleineren Geschwister. Im Versammlungsraum angekommen, hängten sie ihre Mäntel auf und warteten mit den anderen Mädchen. Mary beobachtete fasziniert die Babys in einer Ecke und lächelte Ruth an. Plötzlich wimmerte Mary. Anna hatte sie ins Bein gekniffen. Mary klammerte sich verstört an ihre Schwester, mehr verletzt in ihren Gefühlen als durch den Schmerz. Ruth konnte nicht verstehen, warum Anna das getan hatte. Mary war nicht wie eine andere Zehnjährige, aber in ihrer Familie hat man gelernt, sie mit besonderer Rücksicht zu behandeln. Während des Gottesdienstes konnte Ruth diesen Vorfall nicht vergessen. Warum war jemand so unfreundlich? Sie hielt Marys Hand, um ihr zu zeigen, dass sie für sie da war. Als es Zeit zum Heimgehen war, war Ruth erleichtert. Sie wusste nicht, was sie getan hätte, wenn sie noch zum Mittagessen dageblieben wären. Mary wirkte immer noch sehr eingeschüchtert und unglücklich. Als sie heimkamen, wollte Ruth Mutter alles erzählen, aber die kleinen Kinder nahmen sie sofort in Beschlag. Nach dem Mittag sagte Mutter:
Ruth, du kannst gehen und machen, was du gerne möchtest. Ich wasche das Mittagsgeschirr.
Ruth rannte nach oben und vertiefte sich in ein Geschichtsbuch, um den Vorfall zu vergessen. Kaum hatte sie sich aufs Bett bequem gemacht, kam Mary herein und setzte sich neben ihren Schaukelstuhl. Normalerweise summte sie dabei eine Melodie, doch heute blieb sie still. Traurig zeigte sie auf ihr Bein. Da sie wegen ihrer Behinderung kaum sprach, versuchte sie mit Gesten und Blicken auszudrücken, was sie fühlte.
Ich kann nicht verstehen, wieso jemand so unfreundlich sein kann.
Ärgerte sich Ruth. Mary war doch nicht schuld, dass sie behindert war. Mit einem bitteren Gefühl öffnete Ruth ihr Geschichtsbuch. Vielleicht würde das Lesen ihr helfen, sich abzulenken, aber sie konnte sich nicht auf die Geschichte konzentrieren. Deshalb rappelte sie sich hoch und ging zu Mary hinüber. Sie beugte sich hinunter und umarmte sie. Mary verstand zwar auch Worte, aber eine liebevolle Umarmung war doch eine Sprache, die sie am besten verstand.
Möchtest du Popcorn?
Fragte Ruth, um die Laune ihrer Schwester zu heben.
Nein,
sagte Mary fest. Das war eines der wenigen Worte, die sie normal aussprechen konnte. Ruth beschloss trotzdem, nach unten zu gehen und Popcorn zu machen. Vielleicht würde Mary nach einer Weile Appetit drauf bekommen und nach unten kommen. Ruth holte den großen Kessel und setzte sich auf den schwarzen Küchenherd. Sie zündeten das Feuer an und bald war alles fertig. Draußen hinter dem Fenster schwebten große weiße Schneeflocken durch die winterliche Luft. Mutter kam mit Samuel auf dem Arm aus dem Schlafzimmer, Er hörte auf zu weinen, als er sah, dass Ruth Popcorn machte. Die Mutter setzte sich in den Schaukelstuhl. Samuel rutschte von ihrem Schoß und steuerte auf die große Schüssel auf den Tisch und bediente sich mit Popcorn.
Mama, du kannst dir nicht vorstellen, was heute passiert ist.
Nach einem Räuspern erzählte Ruth alles.
Ich weiß zwar, wie gedankenlos manche Menschen sind, aber so etwas hatte ich nicht erwartet. Warum hat Anna das getan? Denkt sie, dass sie viel besser ist? Warum behandelt sie ein behindertes Mädchen so böse?
Ruth feuerte die Fragen, die in ihr brannten, nur so heraus.
Ach, deshalb ist Mary heute nicht so fröhlich wie sonst. Ich versuchte herauszubekommen, was los ist. Sie zeigte auf ihr Bein. Aber ich konnte nichts erkennen. Dann ist sie nach oben gegangen.
Mutter strich eine lose Haarsträhne aus ihrer Stirn.
Das war nicht nett von Anna. Ich denke, sie versteht wahrscheinlich die Umstände gar nicht. Bestimmt hat sie niemals mit behinderten Menschen zu tun gehabt und hatte deshalb keine Möglichkeit, eine geistig behinderte Person so gut zu verstehen und verstehen zu lernen wie du.
Ruth nickte verständnisvoll.
Vielleicht hätte ich einfach Mary direkt bei mir behalten sollen, aber sie hat sich davon gemacht, um näher zu den Müttern mit den kleinen Kindern zu kommen und sich die Babys anzuschauen. Und immer wieder hat sie mir so einen glücklichen Blick zugeworfen.
Erzählte Ruth jetzt schon etwas ruhiger, aber immer noch ungehalten. Mutter lächelte verstehend und sagte dann nachdenklich:
Weißt du, wir haben uns schon so an Marys Art gewöhnt, dass wir vergessen, wie anders sie tatsächlich ist als andere Kinder. Aber wenn wir das von Annas Standpunkt aus sehen, vielleicht hat sie nicht verstanden, dass Mary mit ihrem Gesichtsausdruck ihre Freude über die Babys ausdrücken wollte. Wahrscheinlich sah es so aus, als würde sie jemanden Grimassen schneiden.
Auf den Gedanken war Ruth noch nicht gekommen. Mutter stand auf und nahm sich eine Handvoll Popcorn. Nach einer Weile sagte sie:
Vielleicht weiß Anna nicht, dass Mary nicht normal entwickelt ist und nicht für ihr Handeln verantworten kann und dass man sie so annehmen muss, wie sie ist. Wir müssen auch solche Leute, denen ein gewisses Verständnis fehlt, so lieben und respektieren wie alle anderen.
Ruth rührte heftig in dem Popcorn. Annehmen, lieben, respektieren, das hatte sie schon oft gehört.
Warum bringt Annas Mutter ihr solche Dinge nicht bei?
Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß ihre Mutter nicht, was Anna fühlt und tut.
Ruth schüttet das frisch geröstete Popcorn in die große Schüssel auf den Tisch.
Ich gebe zu, dass ich schlecht über Anna gedacht habe. Danke, dass du mir geholfen hast, sie besser zu verstehen.
Nun war genug Popcorn da. Ruth setzte sich aufs Sofa.
Können wir nichts tun, um anderen zu helfen, damit sie Behinderte besser verstehen?
Mutter stand auf und lief ins Schlafzimmer, weil Miriam einen Hustenanfall hatte. Etwas später kam sie zurück in die Küche.
Sie ist wieder eingeschlafen. Ich habe über deine Frage nachgedacht. Wie würdest du es finden, wenn ich darüber eine Geschichte für unsere Gemeindezeitschrift schreiben würde?
Das ist eine gute Idee. Eine Geschichte könnte anderen Kindern helfen, zu verstehen, dass auch behinderte Kinder Gefühle haben.
Ja, das ist gut. Du musst mir dann demnächst mal helfen, zu überlegen, was wir in dieser Geschichte mitteilen wollen.
Da ertönten Marys Schritte auf der Treppe. Ruth öffnete die Tür.
Willst du etwas Popcorn?
Mary nickte und strich ihrer großen Schwester über den Arm. Ihr sonniges Lächeln war wieder da. Ruth ging es gleich besser, als sie Mary wieder fröhlich sah. Während sie das Popcorn knabberte, dachte Ruth:
Mary kann ihre Geschichte nicht erzählen, aber Mama und ich können das für sie tun.
Ja, ich möchte uns auch für diese Geschichte noch zwei Bibelverse mitgeben, die, denke ich, gut auch dazu passen. Einmal aus Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Und aus Lukas 6, Vers 36, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen.
Jetzt ist die Jugend von Lübeck dran mit euren Beiträgen. Danach kommt Bruder Johann Gerzen mit seinem Zeugnis.
Ein Blick nach oben ist ein großer Segen, da hier im Leben einem Menschen gegeben. Er hilft zu tragen alle unsere Sorgen, getrost zu schauen und warten auf das Morgen. Ein Blick nach oben stärkt die müden Hände. Wenn nirgends unser Herz hier Ruhe fände, dann sieht man Gottes Handeln auf dem Wege und Frieden kehrt zurück in unsere Seele. Ein Blick nach oben öffnet Gottes Willen, kann unser Herz mit Freud und Mut erfüllen, dass wir dem Herrn erlauben, uns zu führen. Er macht bereit, von Herzen ihm zu dienen. Ein Blick nach oben kann den Trost uns bringen, wenn dunkle Wolken über das Haupt ziehen. Nur durch den Blick kann Gott uns stets vermitteln, die Kraft zum Sieg, Erhörung unserer Bitten. Der Blick nach oben sollte uns nicht fehlen, denn sonst können das Ziel wir eins verfehlen. Ich wünsche diesen Blick, Herz, dir und mir, komm, wollen herzlich danken Gott dafür, dass durch den Herrn uns stets der Himmel offen, dass nicht vergebens ist des Herzens Hoffen, dass wenn die Tage hier zu Ende gehen, wir unseren Herrn im Himmel dürfen sehen. Amen.
Aber die auf den Herrn haben, kriegen neue Kraft, dass sie auch In der ich wandel, nach dem Rat der gottlosen Nachtritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach dem Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelkt nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern die sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestinken, gerecht noch die Sünder an die Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben.
Ja, ich habe mit Andreas Sagert gesprochen und wir sind ins Gespräch gekommen und er fragt, ob ich ein Zeugnis aus meinem Leben weitergeben könnte. Nun, ich habe gestern ein Zeugnis weitergegeben, wie es bei uns in der Familie gewesen ist. Wir haben auch ein besonderes Kind mit einer besonderen Aufgabe. Und der Herr hat auch dort schon viele Wunder getan. Aber ich wollte ein kurzes Zeugnis von mir persönlich geben, wie es in meinem Leben gewesen ist. Nun, ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo wir täglich mit der ganzen Familie das Wort Gottes gelesen haben. Wir haben zusammen die Andachten gehalten. Und doch hat es mich sehr schnell in die Welt gezogen. Die Welt, sie hat sehr stark gelockt. Und ich hatte Freunde, die auch, ich darf nicht sagen, einen schlechten Einfluss auf mich hatte. Ich war wahrscheinlich einer der Mitanführenden, die vielleicht auch die anderen mitgezogen haben. Ich bin herangewachsen. Ich darf es vielleicht jetzt erwähnen, solange wie meine Kinder noch nicht in der Schule sind. Selbst in der Grundschule stand schon auf meinem Zeugnis, Johann hat kein Mitleid mit seinen Mitschülern. Ich war ein sehr rebellischer und ich habe nicht viel von Worten gehalten. Ich habe immer Taten folgen lassen. So war die Grundschulzeit. Und es fing an, dass man vieles haben wollte. Und ich weiß, ich bin schon in der Grundschulzeit in Läden gegangen. Ich hatte komischerweise irgendwie immer hier Kaugummis, alles Mögliche, die ich nicht auf natürlichem Wege erworben habe. So ging es weiter. Mein erster
Tag auf der weiterführenden Schule gab es drei Handgreiflichkeiten zwischen meinen Jahrgangsgenossen, sage ich mal, und einen aus der siebten Klasse. Direkt der erste Tag in der weiterführenden Schule und es ging weiter, so es häufte sich. Ich war ein sehr großes Problemkind. In meiner Jungscherzeit, ich konnte an keinem Laden vorbeigehen und ich konnte nicht in einen Laden gehen, ohne dass die Taschen nachher voll waren. Ich habe mich da so reingestürzt. Ich habe versucht, irgendwie mein Leben aufzubauen. Ich dachte, ich kann alles, ich tue alles. Mir sagt keiner etwas in meinem Leben. Liebe Geschwister, ich kam in die Jugend. Man hat immer weitere Reize gesucht. Dann waren es nicht nur Lebensmittel. Es waren nicht nur Nikoläuse. Dann waren es vielleicht im Saturn Mediageräte. Es wurde immer größer, es wurde mehr. Es wurden zweirädige Fahrzeuge bei Menschen aus den Garagen, Aufsitz mehr. Ich habe irgendwo dieses Glück der Welt, diese Erfüllung gesucht. Liebe Geschwister, wenn ich im Freundeskreis, wenn wir alle zusammenstanden, dann war ich ein Held. Wenn ich etwas getan habe, alle haben mich irgendwo bewundert für meine Heldentaten, darf man dazu eigentlich nicht sagen, aber das war so. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich allein abends im Bett lag, ich war so unruhig. Ich habe keine Ruhe gefunden. Ich habe gemerkt, es fehlt etwas in meinem Leben. Liebe Geschwister, diese Unruhe, sie trieb mich immer weiter in dieses Loch. Ich bin dem Herrn so dankbar. Wir fingen mit dem Rauchen an. Es kam Alkohol dazu. Und die ersten aus unserem Kreis, sie nahmen auch schon härtere Mittel. Und davor, ich nehme es einfach so an, dass es die Gebete meiner Eltern waren, die mich davor bewahrt haben. Ich habe zu meinen Freunden gesagt, wenn ihr mir irgendwo eins von diesen harten Mitteln reintut, dann ist die Freundschaft vorbei. Ich habe immer gesagt, und Gott sei Dank dafür, ich hatte Angst, diese Drogen zu nehmen. Der Herr hat mich davor bewahrt. Liebe Geschwister, im Jahre 2013 hatten wir bei uns die Evangelisation. Mein Freund und ich, wir sind am Samstagabend dort gewesen. Wir sind schon nicht mehr regelmäßig gegangen. Und seine Freundin, sie hat sich dort bekehrt. Und wir waren beide sehr unruhig. Wir saßen nebeneinander, wir hatten beide die Mahnung. Aber wir sind beide nicht gegangen. Wir hatten uns für den Abend besprochen, dass wir in die Disco fahren. Wir sind abends dahin gefahren. Wir waren beide nicht ruhig. Wir waren so unruhig. Wir sind später rausgegangen. Und wir beide standen nach diesem Abend zusammen. Wir hatten beide Tränen in den Augen. Wir haben miteinander gesprochen und gesagt, was gibt es eigentlich Schöneres, als wenn man bekehrt wäre? Wir waren beide noch nicht so weit, aber wir wussten das, was wir in der Welt suchen. Liebe Geschwister, ich will nicht alles aufzählen. Es sind sehr viele Sachen, worüber ich mich wirklich schäme, was wir getan haben. Ich kann grob erwähnen, ich bin mindestens 5-mal bei der Polizei im Verhör gewesen. Ich bin beim Jugendamt gewesen. Ich habe einiges erlebt. Und doch werden wir in der Welt nie dieses Glück finden. Liebe Geschwister, mein Freund und ich, wir haben uns abgemacht. Wir haben gesagt, lass uns morgen zur Evangelisation gehen. Wir sind Sonntagvormittag da gewesen. Die Jugend war auf der Bühne und wir haben uns dazu entschlossen, lass uns auch auf die Bühne gehen. Wir saßen auf der Bühne und der Kampf in mir, er war so groß. Ich habe von dem Gottesdienst nicht viel mitbekommen. Als der Zuruf war, ich stand, ich kämpfte mit mir, ich habe kaum etwas mitbekommen. Auf einmal merke ich, mein Freund, er geht. Und er durfte sich bekehren. Ich stand und dieser Kampf ging los und ich dachte, wenn du jetzt gehst, denken eh alle, du bekehrst dich nur, weil dein Freund es tut. Und dieser Kampf wurde noch härter in mir. Ich stand, ich kämpfte, ich weinte auf der Bühne, ich stand, ich habe auf meinem Platz geweint, ich habe nichts mehr gesehen. Dieser Kampf, er war so groß in mir. Und dann habe ich mir gesagt, entweder du gehst raus, hier auf der Bühne, stehen und weinen, das bringt nichts, oder du gehst nach vorne. Und dem Herrn die Ehre, er hat mir die Kraft geschenkt, ich durfte nach vorne gehen, meine Knie beugen. Ich durfte mein Leben ändern. Liebe Geschwister, ich will nicht großartig darauf eingehen, ich habe gestern ein sehr großes, ein längeres Zeugnis darüber gegeben, wie es bei uns in der Familie ist mit unserem besonderen Kind. Der Herr hat ein großes Wunder getan. Wir haben einen Sohn bekommen, unseren ersten Sohn. Er wurde 3 Monate zu früh geholt, weil meine Frau sehr große Probleme hatte und es lebensgefährlich für beide wurde. Musste er 3 Monate zu früh geholt werden. Er wog etwas über 1 Kilo. Er hat am 2. Tag Gehirnblutung gehabt. Seitdem haben sich ungefähr nur 1/3 von seinem Gehirn entwickelt. Die Medizin sagt, in der Theorie müsste er nur liegen. Selbst das Greifen mit den Händen würde eigentlich nicht gehen. Das Essen würde wahrscheinlich nur über eine Sonde funktionieren. Liebe Geschwister, der Herr hat ein großes Wunder getan. Unser Sohn, er durfte mit 4 Jahren laufen lernen. Er ist jetzt 7, er wird dieses Jahr 8 und seit dem letzten Jahr fängt er an, gewisse Worte nachzusprechen. Natürlich sind diese noch nicht sauber, aber er spricht sie nach. Er erkennt Sachen und kann sie benennen. Er verbindet Sachen. Das ist ein großes Wunder. Es ist allein ein Wunder des Herrn. Wir als Gemeinde Hüllhorst haben viel dafür gebetet, wir als Eltern natürlich auch. Und der Herr hat dieses Gebet erhört. Aber nicht nur diese Wunder. Ich dachte einfach kurz darauf eingehen, welche Wunder wir schon erlebt haben als Familie. Es war nämlich so einmal, kurz vor Weihnachten, meine Frau und ich. Wir haben unser Weihnachtsgeld bekommen und wir haben uns dazu entschieden, lass uns dieses Geld nicht für uns nehmen. Wir leben gut. Lass uns dieses Weihnachtsgeld, was ich bekomme, aufteilen. Wir hatten drei Familien oder Stationen, wo wir wussten, die können es wirklich mehr als sehr gut gebrauchen. Meine Frau und ich, wir haben dieses Geld eingeteilt. 2 Familien haben nicht ganz so viel bekommen. Die 3. hat einen größeren Teil bekommen. Wir hatten bei den 2 Familien, die den kleineren Teil bekommen haben, die Briefumschläge in den Postkasten geworfen, ohne dass sie wussten, von wem es kam. Ich bin nach Hause gekommen, einmal von der Arbeit. Meine Frau war gerade noch bei einem Termin und ich habe gesagt, komm, ich bringe schnell den 3. Briefumschlag weg. Dann ist das erledigt. Ich habe ihn weggebracht, komme nach Hause. Meine Frau fragt mich, wo bist du gewesen? Ich sage, ich habe den Briefumschlag weggebracht. Meine Frau geht in die Küche und fragt mich, welchen Briefumschlag hast du weggebracht? Ich sage, den Briefumschlag mit dem Geld. Meine Frau sagt, nein, der liegt hier. Das Geld liegt hier doch auf der Küchenplatte. sage, das kann nicht sein. Ich war so mutlos, ich dachte, ich kann doch nicht den Geschwistern einfach einen leeren Briefumschlag gebracht haben. Es blieb nichts anderes übrig. Ich habe bei dieser Familie angerufen. Ich sage, habt ihr einen Briefumschlag bekommen? Ja. Darf ich fragen, war der leer? Nein. War da diese und jene Summe drin? Ja. Liebe Geschwister, es hat niemand bei unseren Wohnungsschlüssel, dass das Geld da auf natürlichem Wege hinkommen könnte. Der Herr selbst hat uns dieses Geld zurückgegeben. Letztes Jahr im Dezember. Meine Frau und ich hatten uns dafür entschieden, im Wohnzimmer unsere Sofa zu wechseln. Wir haben ein nicht ganz so kleines Wohnzimmer, da passt eine große Ecke, noch ein paar einzelne, ein Zweier-Sofa rein. Und wie es so heutzutage ist, das kriegt man auch leider nicht mehr ganz geschenkt. Das ist schon eine große Summe. Und durch ein anderes Erlebnis, durch ein anderes Ereignis, haben wir eine große Summe, eine Rechnung bezahlen müssen. Die Sofa und das andere zusammen waren fast 10.000 weg aus unserer Familienkasse. Nun, wir renovieren unser Haus noch. Und da ist es verständlich, dass man oft nicht große Summen liegen hat. Nun, diese 10.000, sie fehlten uns. Ich habe mir nicht die größten Sorgen gemacht. Ich wusste, ich habe eine Anlaufstelle. Ich hätte zu meinem Vater gehen können und mir das Geld leihen. Wir haben auch drüber gesprochen. Und doch war ich abends irgendwie so ein wenig mutlos über diese Situation, dass jetzt gerade ein kleiner Engpass war. Liebe Geschwister, es sind irdische Sorgen. Es sind kurze Sorgen. Sie vergehen schnell mit dem nächsten Gehalt. Aber es war gerade, dass wir einkaufen mussten, es war gerade knapp. Und ich habe abends im Gebet dem Herrn angerufen. Ich sage, Herr, du siehst, wie es ist. Dieser Monat, er wird ein wenig knapp. Schenke doch vielleicht, dass es trotzdem irgendwie über die Runden kommt. Am nächsten Tag schreibt mir eine Frau, mit der ich eigentlich so nicht großartig was zu tun hat. Sie meldet sich bei mir, fragt, ob wir zu Hause sind. Sie wollte kurz vorbeikommen. Diese Frau, sie kommt vorbei und sie gibt mir Geld. Sie sagt, ihr renoviert, ihr habt Kinder, ihr habt es nötig. Nimm dieses Geld. Liebe Geschwister, was für einen wunderbaren Herrn haben wir doch. Er hört nicht immer diese Gebete, so wie wir es uns vorstellen. Und doch wollte ich an jedem hier im Raum Mut machen. Unser Herr erlebt und er tut Wunder. Er tut sie auch heute noch. Und er weiß, was wir benötigen. Und wenn wir es ihm sagen, so führt und leitet er vielleicht nicht so, wie wir es uns vorstellen. Aber er führt und leitet wunderbar. Amen.
Jetzt hören wir ein Gedicht von Schwester Margarita Thyssen. Danach kommt die Jugend aus Bad Oeynhausen.
Du bist in Jesu Hand geborgen, ob dich auch Dunkelheit umgibt. Auf ihn wirf alle deine Sorgen und sei gewiss, du bist geliebt. Du bist von Jesu Hand umschlossen, daraus dich niemand reißen kann. Sein Blut hat er für dich vergossen, dass keine Macht dir schaden kann. Du bist von Jesu Hand gesegnet, auch wenn dich Menschen übersehen, wenn er dir nur als Freund begegnet, wird stets sein Antlitz mit dir gehen. Du bist von Jesu Hand gehalten, und wenn du fällst, hilft er dir auf. Denn seine Kraft wird nie veralten, sei ganz getrost im Glaubenslauf. Du bist in Jesu Hand geborgen, er lebt und lässt dich nie allein. Er kennt dein Heute und dein Morgen, wird stets dir schützend nahe sein. Amen.
Wunderbar, Stadt, in diesem Freund.
Wir haben im Gespräch gehört, wie doch nicht jeder Mensch mit einem besonderen Mensch umgehen kann, nicht wahr? Bruder David, darf ich das Zeugnis erzählen, was wir mit dir erlebt haben? Es ist so, dass Bruder David Voth, der gleich auch hier das Wort bringen wird, er wollte sich ein Auto kaufen. Der ist mobil, obwohl er keine Arme hat und so weiter, aber er ist mobil, kann selber Auto fahren, hat einen Führerschein. Und jetzt hat der Herr aufs Herz gelegt, dass er sich ein Auto kaufen wollte, nämlich ein Bus, ein T6. Und bei uns gibt es ja in der Gegend so einen Händler, der verkauft diese großen Busse. Ruft Bruder David bei mir und sagt, Bruder Andreas, es ist ja bei euch in der Stadt, kann ich mal vorbeikommen, fahr mal dahin, Bus gucken. Gerne, komm. Kam er hin, mit seinem Golf 7, er sagt, wir fahren aber mit deinem Auto dahin. Ja, fahren wir hin. Jetzt kommen wir an diese Verkaufsstelle rein, keiner da. Standen wir ein paar Minuten, dann habe ich gerufen, hallo, hallo. Vor mir kam ein Händler raus und kann ich was für Sie tun? Ja? Ja, ich stehe, David neben mir, er schaut auf mich, direkt auf mich, der sieht David gar nicht. Kann ich was für Sie tun? Und ich schaue, ich kenne das ja schon. Ich stehe so und gucke ihn so freundlich an. Der guckt, kann ich was für Sie tun? Ich stehe und gucke ihn so freundlich an. Der schaut, der war auch ganz verblüfft, der wusste nicht, was er macht. Wenn man guckt auf David, kann ich was für Sie tun? Sagt er, ja. Und was? Ich will ein Auto kaufen. Der war ziemlich überrascht. Da sitzen wir ins Büro rein, bei ihm sagt so und so, ja, das will ich. Und der schaut die ganze Zeit auf mich. Und ich sitze daneben und gucke ihm sehr freundlich an. Der hat es immer noch nicht verstanden, dass er mit David sprechen soll, nicht mit mir. Wisst ihr, das erlebt man sowas, weil die Menschen wirklich das noch nicht gelernt haben. Ja? Weil die meinen, sobald ein Mensch beeinträchtigt ist, ja, der hat keine selbstständige Meinung oder was auch immer. Jugend, ich wünsche euch von Herzen, wenn ihr solche Menschen trifft und sieht, denkt daran. Diese Menschen, die haben genau solche Wünsche, Gefühle und Vorstellungen wie wir, Gesunden. Zieht euch nicht zurück. Habt mit ihnen Gemeinschaft. Dieser Verkäufer, der hat nachher verstanden, der war so, naja, überwältigt in dieser Hinsicht. Er hat dann mit David gesprochen, alles besprochen, hin und her. Naja, hat er sogar die Hand gegeben. Sagt er, schön, auf Wiedersehen. Das war ein sehr wunderbares Erlebnis. Ja, jetzt hören wir das Musikstück von Bruder David. Und dann kommt noch ein Lied von Geschwister Giesbrecht. Und danach kommt Bruder David mit seiner Botschaft. Bitte schön.
Ja, liebe Jugend, liebe Geschwister, wir haben heute viel gehört. Und eigentlich, also so ging es mir, ich bin schon so gesegnet, so erfüllt, bin gesättigt. Aber wir wollen doch noch zum Ende kurz nochmal uns auf das Wort Gottes konzentrieren. Und ich habe bei der Vorbereitung, habe ich mir Gedanken gemacht. Was kann sowohl Jugend, die scheinbar in der, oder die nicht nur scheinbar, die in der Blüte des Lebens steht, wo eigentlich alles da ist, was man braucht, wo man gefühlt keine Sorgen hat. Und dann haben wir eine andere Gruppe von Menschen hier. Das sind Menschen mit einer Behinderung oder vielleicht sogar Eltern, die Kinder haben, die eine Behinderung haben. Und da sind viele Sorgen und da sind vielleicht schlaflose Nächte. Und da dachte ich, ja, wie kriegen wir jetzt alle unter einen Hut? Und dabei bin ich auf einen Bibeltext gestoßen. Bevor wir uns den betrachten, ein paar Überlegungen. Wir haben in Deutschland so eine merkwürdige Angewohnheit, Und zwar, wenn man über das Geld redet, dann sagt man häufig, es gibt so eine Redewendung, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Und es ist vielen Menschen unangenehm, über Geld zu reden oder das, was man verdient. Aber es ist in der Tatsache so, dass über Geld, über das Gehalt wird viel diskutiert. Mein Berufsleben oder meine Arbeit besteht darin, dass ich jeden Tag über das Gehalt diskutiere von anderen Menschen. Wir besprechen Gehälter von Leuten, die dann angestellt sind, und unsere Aufgabe ist dann, das Gehalt anzupassen, vielleicht Leute mit einer höheren Qualifikation einzustellen. Und da wird halt jeden Tag wird viel darüber diskutiert, was wird gezahlt, was wird nicht gezahlt, was bekommen diese Personen. Und es ist selten so, dass wenn wir gefragt werden würden, ob wir eine Tätigkeit ausüben wollen, und man sagt uns, ja, du musst 40 Stunden arbeiten, du musst dies und jenes tun, und dann fragen wir, ja, und was bekommen wir dafür? Und dann heißt es, ach, darüber reden wir dann, wenn du angefangen hast. Hier, unterschreib mal, über das Gehalt reden wir jetzt erstmal nicht. Wir werden schauen, was wir für dich tun können. Wird ja keiner machen. Also kostenlos arbeiten, regelmäßig, beruflich, das macht ja keiner. Man möchte seinen Lohn bekommen. Und man möchte vielleicht nicht nur den jetzigen Lohn haben, sondern vielleicht sogar auch noch den zukünftigen. Also wie sind meine Karrierechancen? Gibt es die Möglichkeit auf eine Tarifsteigerung? Gibt es Möglichkeit, nach Berufsjahren in eine höhere Gruppe zu steigen? Und so weiter und so fort. Also keiner in diesem Leben, oder zumindest die, die bei gesundem Menschenverstand sind, gehen einen Arbeitsvertrag ein, ohne zu wissen, was sie dafür bekommen. In der Bibel lesen wir auch mehrere Beispiele von Menschen, die einen Lohn bekommen haben. Es geht mir heute um den Lohn der Nachfolge Jesu Christi. Jakob hat bei Laban erstmal 7 Jahre gedient und hat Lea bekommen. Eigentlich wollte er Rahel. Er hat einen Lohn versprochen bekommen, hat ihn nicht erhalten. Dann hat er nochmal 7 Jahre gearbeitet und hat ein Lea bekommen, also insgesamt 14 Jahre. Und als Jakob weglief, hat er mit seinen Frauen gesprochen, hat gesagt, wir gehen weg, weil Laban hat mich betrogen. Er hat meinen Lohn 10-mal verändert, heißt es in der Bibel. Bileam, Negativbeispiel. Er bekam einen Wahrsagerlohn angeboten dafür, dass er das Volk Gottes verfluchen soll. Und als er das nicht annahm, dann kam der König und hat noch mehr geboten, und selbst Bileam sagt, alles Gold und Silber der Welt bin ich nicht bereit, das zu tun, was du von mir möchtest. Und ist dann trotzdem gegangen. Aber es ging um den Lohn, den er bekommen soll für eine gewisse Aufgabe. Und Judas zuletzt, der hat Jesus für 30 Silberlinge verkauft. Das war der Lohn dafür, dass er Jesus verrät. So lesen wir Beispiele in der Bibel, wo es darum geht, einen Lohn zu bekommen. Und jetzt stellt sich die Frage, gibt es eigentlich im Geistlichen, habe ich mir die Frage gestellt, gibt es eigentlich im Geistlichen auch einen Lohn? Jetzt will man wahrscheinlich sehr schnell sagen, ja, gibt es. Diejenigen, die Kinder Gottes sind, die werden einmal im Himmel sein. Wir werden das, was wir hier auf der Erde vielleicht alles entbehren mussten, wir dürfen im Himmel, dürfen wir das bekommen. Und wenn man sich so den Himmel einmal vor Augen führt, und das war ein Grund meiner Bekehrung damals, wo dann gesagt wurde, wie schön der Himmel ist, und wenn wir uns wirklich darin rein vertiefen, wie herrlich es doch da sein wird, das ist einfach wunderschön. Und wir werden unter anderem einen neuen Leib bekommen. Und dann sagt man vielleicht, ja, das ist doch unser Lohn. Fertig. Diejenigen, die in der Sünde leben und verharren, so wie es in der Bibel steht, der Lohn der Sünde ist der Tod, also die Hölle. Da könnte man jetzt eigentlich zumachen und sagen, so, wir haben festgestellt, es gibt einen Lohn am Ende des Lebens. Die Gläubigen werden das ewige Leben erben im Himmel bei Jesus, und die Ungläubigen werden in der Hölle sein. Das ist das Ziel, das sie erwartet. Aber ich habe mich mit dieser Frage nicht zufrieden gegeben, und ich wollte wissen, wie ist es eigentlich im Leben hier auf Erden? Bekommen wir hier schon einen Lohn? Und ich habe in der Bibel gesucht und versucht herauszufinden, wo gibt es in der Bibel einen, oder wo ging es darum, dass man einen Lohn bekommt? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ist es überhaupt richtig, sich sowas zu fragen? Warum? Wenn man sich diesen Satz anschaut, Lohn der Nachfolge. Lohn der Nachfolge Jesu Christi. Jesus kam auf die Erde, hat alles verlassen, hat sein Leben hingegeben, um uns von der Finsternis zu befreien. Er hat uns aus der Herrschaft der Finsternis befreit, unter dieser Gewalt des Teufels, und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Hat uns sozusagen alles gegeben, hat uns gerettet, und jetzt wollen wir noch einen Lohn dafür? Hört sich irgendwie seltsam an. Und für mich war das auch so ein doppelter Gewinn. Wir wollen Lohn dafür, dass wir etwas bekommen. Es gab eine Zeit, da waren die Zinsen, waren sie so tief, wenn man Geld angelegt hat, musste man sogar noch Geld dafür bezahlen, dass man Geld angelegt hat. Und das ist genau andersrum. Wir bekommen doppelten Gewinn. Und da habe ich in der Bibel gesucht und habe eine Stelle gefunden. Psalm 73. Das ist uns ein sehr bekannter Psalm. Und den möchte ich vorlesen. Psalm 73 von Asaf. Ein Psalm Asafs. Nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod, und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck, und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt von Fett, sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel, was sie sagen, muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch sein Volk ihnen zu, und es wird von ihnen viel Wasser aufgesogen werden. Und sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Hat denn der Höchste Kenntnis davon? Siehe, das sind die Gottlosen. Denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen. Aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Bis hier erstmal. Asaf schaut auf das Leben und er hat sich wirklich die Frage gestellt, war das alles umsonst in meinem Leben? Habe ich mich umsonst gemüht? Vers 13. Er hat diesen Vergleich gemacht. Er sieht sein Leben an und er sieht das Leben der gottlosen Menschen an. Und da habe ich uns und auch mich erkannt. Wie oft ist es, dass man Menschen in der Welt beneidet? Man sieht ihre schöne äußere Fassade an und denkt, das muss doch eine Freude sein. Die haben alles, was sie wollen. Die dürfen alles tun. So wie Asaf schreibt, und ich quäle mich den ganzen Tag. Man macht so einen Vergleich. Und vielleicht ist das auch bei Eltern mit behinderten Kindern. Man vergleicht sich mit Familien, die keine behinderten Kinder haben. Und man sagt, ja, die haben es gut. Die können in den Urlaub fahren. Die brauchen ihr Haus nicht umbauen, damit das Kind jetzt im Rollstuhl reinfahren kann. Sie müssen vielleicht kein neues Haus bauen. So wie mein Vater hat extra neues Haus gebaut, weil als er das erste gebaut hat, wusste er nicht, dass ich kommen werde und eine Behinderung also haben werde. Und da hat er sehr viele Stufen eingebaut. Damals war ich noch nicht so gut zu Fuß und dann hat er ein neues Haus gebaut. Extra dafür, damit ich ebenerdig unterwegs sein kann. Wir machen solche Vergleiche und schauen vielleicht auf das Leben anderer Menschen und wissen gar nicht, dass wir eigentlich privilegiert sind. Und Asaf erkennt das auch, dass das nicht umsonst ist. Liebe Geschwister, wenn wir heutzutage unser Leben vielleicht im Dienste Gottes stellen, wenn wir vielleicht irdische Freuden vernachlässigen, wenn wir vielleicht uns selber, unser eigenes Ich kreuzigen, wir tun das für Gott. Wir tun das nicht, um Menschen zu gefallen, wir tun es für Gott. Dann wird das nicht umsonst sein. Wir lesen weiter, ab Vers 17. Asaf erkennt jetzt was. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab, für wahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so willst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Als mein Herz verbittert war und ich in meinem Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, gehen ins Verderben. Du vertilgst alle, die dir hurerisch die Treue brechen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Ich habe mir die Frage gestellt, Vers 17 beginnt, bis ich in das Heiligtum Gottes ging. Wenn wir unser Leben, unser irdisches Leben betrachten, dann kann das schon mal sein, dass wir so wie Asaf denken. Das kann schon sein, dass wir unsere Probleme sehen und dann ist das Problem so groß und je länger man drauf schaut, desto größer wird dieses Problem. Und die Freuden, die verkleinern sich, die schrumpfen, bis sie nichts mehr da sind. Wenn wir aber in das Heiligtum Gottes gehen, und damit ist auch gemeint die Gemeinschaft mit Gott, dann sieht das Bild auf einmal ganz anders aus. Als ich mich bekehren durfte, da hat sich auch mein Leben gewendet. Vorher schrecklich in die Zukunft zu blicken. Ich habe Angst gehabt vor der Zukunft, keine Aussicht. Führerschein, Arbeitsstelle, nichts davon war für mich irgendwie in erreichbarer Nähe. Und Gott hat Gnade geschenkt, hat mir ein neues Leben geschenkt und jetzt von diesem alten negativen Denken ins Neue und auf einmal darf man fröhlich sein über die Behinderung und darf sich freuen, ein Werkzeug in Gottes Hand zu sein. Und das kann man nur dann, wenn man in der Gemeinschaft Gottes steht. Ich bedauere Menschen, die eine Behinderung haben und Gott nicht kennen. Die haben allen Grund, verzweifelt, depressiv und sonst alles zu sein, weil sie haben ja keinen Halt. Sie haben diese Gemeinschaft mit Gott nicht. Sie sind nicht im Heiligtum Gottes. Nun wollen wir ganz kurz noch zum Ende betrachten, was ist denn jetzt der Lohn dieser Nachfolge? Und wir lesen das, Vers 23, und dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Gott gibt Halt. Gott hält uns in seiner Hand und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Das können nur wir selber. Wir können diese Hand loslassen und uns aus dieser Hand reißen, aber er wird uns halten. Das ist ein Lohn, den wir hier auf der Erde schon haben dürfen. Wir dürfen diesen Halt verspüren, wo vielleicht rings um uns alles zerbricht, wo vielleicht Träume zerstört werden, wo vielleicht neue Situationen im Leben reinkommen, die wir nicht geplant haben. Ein behindertes Kind. Vielleicht beruflich ist es nicht das, was wir uns vorgestellt haben und so weiter. Gott gibt Halt. Vers 24, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Viele Menschen, gerade junge Menschen, wissen oft nicht, was ihr Weg ist, wo wir hingehen sollen. Gott leitet uns. Wir dürfen hier auf Erden schon das erleben, dass Gott uns leitet, dass er uns an seine Hand nimmt und uns führt. Und er ist unser bester Ratgeber. Das ist unser Lohn hier auf Erden schon. Und das ist herrlich. Vers 25. Wen habe ich im Himmel außer dir?
neben dir begehre ich nichts auf Erden. Allein Christus kann unsere Freude sein. Wenn alles andere, was normalerweise uns Freude geben kann, wenn das wegfällt, Gott kann uns alles geben, kann uns die größte Freude sein. Wir brauchen nicht die irdischen Güter, um glücklich zu sein. Neben dir begehre ich nichts. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, das stimmt. Und zum letzten Punkt, Vers 28. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht. Gott gibt Trost. Wenn du, lieber Freund, lieber Zuhörer, vielleicht heute in einer Situation bist, die trostlos ist, dann möchte ich gerne den Mut aussprechen, in Gottes Nähe, das ist köstlich. Da können wir auftanken, da können wir Mut bekommen, da können wir Erquickung erfahren. Und wir dürfen jetzt hier schon auf Erden, wir dürfen Gott so dankbar sein, dass wir nicht erst warten müssen, bis wir bei ihm in der Herrlichkeit sein dürfen und da das alles erleben, diese ganze Herrlichkeit, sondern wir dürfen hier schon auf Erden den Lohn der Nachfolge erleben. Und ich wünsche uns das allen, dass wir diesen Lohn der Nachfolge reichlich in Empfang nehmen. Gott hat das versprochen. In Matthäus lesen wir eine Stelle, wo Gott sagt, wer Vater und Mutter und Güter und so weiter verlässt, der wird es hundertfältig erleben. Hundertfältig wiederbekommen. Das heißt, 100 Euro rein investiert, 10.000 Euro wieder zurückbekommen. Keine Bank der Welt gibt aktuell hundertfältige Rendite. Gott tut es. Wollen wir ihm wirklich dafür dankbar sein? Wollen wir das in Anspruch nehmen? Und lieber Freund, wenn du noch nicht den Lohn der Nachfolge schmecken darfst, wenn du Angst haben musst, dass du den Lohn der Sünde erleben musst, weil du in Sünde lebst, weil du Jesus noch nicht zu deinem persönlichen Heiland gemacht hast, dann darfst du das auch heute tun. Amen. Wir beten.